Deutschlandfunk. Hintergrund.
Geschichte aktuell. 25 Jahre nach dem Attentat auf Israels Ministerpräsident. Was der Mord an Yitzhak Rabin für den Nahostkonflikt bedeutet. Eine Sendung von Ina Rotscheid.
Es ist der 4. November 1995. Tausende Israelis haben sich im Zentrum von Tel Aviv versammelt. Es ist die größte Friedensdemonstration, die das Land bisher erlebt hat. Auf der Bühne stehen Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin und Außenminister Shimon Peres. Sie blicken auf ein Meer von weißen Plakaten und Spruchbändern. Shalom Achshav steht da drauf. Frieden jetzt. Sichtlich bewegt spricht Rabin zu der jubelnden Menge. Danke, dass ihr gekommen seid, ruft er den Demonstranten zu, um gemeinsam mit uns gegen die Gewalt und für den Frieden zu demonstrieren. Nur 2 Jahre zuvor hatten er und Palästinenserführer Yasser Arafat das Osloer Friedensabkommen unterzeichnet. Der Frieden im Nahen Osten, so glauben damals viele, schien so greifbar wie noch nie. Mitten in der Menge steht auch Iliana Idov.
Wir waren alle so glücklich und es war irgendwie so eine Hoffnung, dass was wird.
Die inzwischen 70-Jährige betreibt heute einen Buchladen direkt an dem Platz, der damals noch Platz der Könige hieß. Mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern war sie zu der Friedensdemonstration gegangen. Wenn sie sich heute daran erinnert, wird sie nachdenklich.
Wir dachten, es werden vielleicht so 1000 Leute kommen. Und wir haben alle gehofft, dass mehr Leute kommen. Soviel ich mich erinnern kann, der Rabin war auch sehr skeptisch darüber, um so eine Demonstration überhaupt zu machen, ob es sich lohnt. Und es kamen Hunderte von Tausenden Leute. Das war wirklich eine Euphorie, sagt man.
Auf dem Platz sind die Menschen beseelt von der Hoffnung auf eine neue Zeit. Gemeinsam singen sie die Hymne der Friedensbewegung. Iliana und ihr Mann bleiben nicht bis zum Ende. Wegen der Kinder müssen sie früher nach Hause, erzählt sie. Auf dem Heimweg gehen sie am Hintereingang der Bühne vorbei.
Und es sitzen da die Polizisten. Und ich sag noch zu meinem Mann, guck mal, wie die da oben sitzen und quatschen und machen nichts. Was soll das? Und wir sind nach Hause und der Freund, ein Freund von uns hat uns angerufen. Und hat gesagt, dass Rabin ermordet.
Shalom Rav lachem, anachnu bemadurat chadashot miyuchedet bechikar malchei Yisrael hayu yiriyot lifnei sha'a kala.
Kurze Zeit später vermelden auch die Nachrichten, Rabin ist tot. Ein Mann hatte sich an den Sicherheitsbeamten vorbeigeschlichen. Als Rabin die Bühne verlässt und zu seinem Auto gehen will, schießt er ihm in den Rücken. Kurze Zeit später verstirbt der 73-jährige Politiker im Krankenhaus. Der Täter? Yigal Amir, ein strenggläubiger Jude.
Aber ein Israeli? Noch ein Former? Das kam sofort durch, dass er Form ist. Man wusste, man hat ihn gesehen. Das war wirklich ein Schock.
וחיכה העיר מוארת, רבבות כל לאהבך.
Überraschend kam das nicht. Die Stimmung im Land war aufgeheizt gewesen. Immer wieder hatte es in den Monaten zuvor wütende Proteste gegen Rabin und seine Friedenspolitik gegeben. Dabei hatte alles so hoffnungsvoll angefangen. Es ist der 13. September 1993. Ein Bild geht um die Welt. Im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington reichen sich Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat die Hände. Rabin sagt damals:
Wir, die wir euch Palästinenser bekämpft haben, sagen euch heute mit klaren Worten: Es wurde genug Blut und Tränen vergossen. Es ist genug.
Enough of blood and tears. Enough.
Kein Friedensvertrag, aber eine Erklärung von Absichten und Prinzipien ist das Osloer Abkommen, das damals besiegelt wurde. Darin verpflichten sich die Palästinenser, das Existenzrecht Israels anzuerkennen und die Gewalt einzustellen. Israels seinerseits soll die PLO als Vertreter des palästinensischen Volkes akzeptieren und sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen, wo die Palästinenser eine Selbstverwaltung aufbauen. Am Ende sollen zwei eigenständige Staaten stehen. Das war die Vision. Auch Nathan Schneider wollte allzu gerne an Frieden im Nahen Osten glauben. Der in Deutschland geborene Soziologe war Anfang der 1990er Jahre nach Israel gekommen.
Und ich bin ja zurückgekommen sozusagen in diesen Prozess hinein. Und es war wirklich dieses Gefühl, mein Gott, es ist vorbei. Es ist ein neuer Naher Osten und neues Land. Und langsam aber sicher habe ich in den Monaten davor verstanden, dass es ein Friedensprozess der Eliten war, der von beiden Seiten von einem Großteil der Bevölkerung nicht mitgetragen worden ist.
Heute ist er Professor für Soziologie in Tel Aviv. Auch er war am 4. November bei der Friedensdemonstration dabei. Und so sehr er sich auch persönlich einen Frieden wünschte, an dem Abkommen hatte er seine Zweifel. Der Anschlag auf Rabin überraschte ihn nicht.
Ich war natürlich schockiert, aber ich habe gleichzeitig, habe ich mir immer überlegt, das war ja wirklich diese Oslo-Verträge. Das hat man ja inzwischen vergessen, wurden ja im Parlament von wirklich also 50% plus eins sozusagen mitgetragen mit den Stimmen der arabischen Abgeordneten, die gerade im rechten Milieu nicht als legitime Stimmen gelten, um, sagen wir mal, das Land unserer Väter irgendwie aufzugeben. Und man hatte auch richtig so ein mulmiges Gefühl, dass das Land in eine bürgerkriegsähnliche Situation kommt.
Gegen das Osloer Abkommen gibt es auf beiden Seiten wütende Proteste. Bei den Palästinensern ist von Ausverkauf die Rede, von faulen Kompromissen und der Kapitulation vor dem Feind. Auf israelischer Seite protestieren Siedler, nationalreligiöse und rechte Politiker. Es herrscht eine Stimmung von Hass und Gewalt.
In the West Bank town of Hebron, a US-born Israeli settler named Baruch Goldstein opens fire in a crowded mosque.
Im Februar 1994 stürmt der jüdische Siedler Baruch Goldstein die Abrahamsmoschee in Hebron und schießt wahllos auf die dort betenden Muslime. Er tötet 29 Menschen. Am 19. Oktober 1994 sprengt sich ein Mitglied der Hamas in einem Bus im Zentrum von Tel Aviv in die Luft und reißt 22 Menschen mit sich in den Tod. Beide Seiten wiegeln sich gegenseitig auf, immer mehr Menschen sterben. In der Bevölkerung sinkt die Unterstützung für den Friedensprozess, erinnert sich Nathan Schneider.
Ich glaube, für viele Israelis in der Zeit war das raison d'être der Verhandlungen, dass der Terror aufhört. Dass man also keine Angst haben mehr muss, im Café zu sitzen, im Autobus zu sitzen. Und dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass wenn man auf die Straße geht, dass das gefährlich ist. Und dass der Terror aber nicht nur nicht aufgehört hat, sondern stärker geworden ist in der Zeit. Dann fragte man sich irgendwie, wozu das Ganze?
Im Herbst 1995 werden auf einer Demonstration in Jerusalem Rabin-Puppen verbrannt. Plakate zeigen den Ministerpräsidenten in SS-Uniform. Im Staat der Holocaust-Überlebenden ist das die maximale Schmähung. Rabins Frau Lea, die im Jahr 2000 verstarb, erinnert sich in einer Fernsehdokumentation.
Er hat alles getan, um das absolut zu ignorieren. Manchmal, wenn ich ihn gefragt habe, wie kannst du das aushalten, dass die hier vor deinem Haus stehen und schreien, sagt er, was willst du, die werden dafür bezahlt. Also, dass er wegen dieser Aufhetzung seine Politik ändern soll, das kam überhaupt nicht in Frage.
Ein Abgeordneter der konservativen Likud-Partei stellt sich an die Spitze der Protestbewegung, Benjamin Netanyahu.
The people of Israel want a real peace.
Die Israelis wollen richtigen Frieden. Das bedeutet Sicherheit und einen Partner, auf den sie sich verlassen können. Daran glauben die Menschen hier nicht. Das ist kein richtiger Frieden, sondern ein vorgetäuschter.
Einer beschließt, nicht nur gegen Rabins Politik zu protestieren. Der damals 25-jährige Jurastudent Yigal Amir. Der strenggläubige Jude ist überzeugt, Rabin nimmt den Juden das Land weg, das Gott bereits Mose und seinem Volk versprochen hat, und er lässt zu, dass Juden getötet werden. Rechtfertigt das das Todesurteil des Politikers? Amir sucht Rat in der Heiligen Schrift und bei Rabbinern. Nach dem Mord wird er im Gerichtssaal sagen: Ein palästinensischer Staat wäre eine Katastrophe. Die Israelis denken, das würde sie retten, sagt Amir, umringt von Fotografen und Kamerateams. Rabin habe das Leben von Juden den Palästinensern geopfert. Auf die Frage eines Journalisten, ob er wieder so handeln würde, antwortet er, ja, natürlich. Nach dem Mord an Rabin legt sich eine Schockstarre über das Land. Zur Trauerfeier reisen Staatsmänner aus der ganzen Welt an. Auch US-Präsident Bill Clinton, der 2 Jahre zuvor das Osloer Friedensabkommen vermittelt hatte.
For half a century, Yitzhak Rabin risked his life.
Ein halbes Jahrhundert hat Rabin sein Leben für die Verteidigung seines Landes eingesetzt. Jetzt hat er es geopfert, weil er sich für einen dauerhaften Frieden einsetzte. Yitzhak Rabin war mein Partner und mein Freund. Ich bewunderte ihn und ich verliere einen geliebten Menschen. Mir bleibt nur zu sagen, lebe wohl, mein Freund.
Let me just say, Shalom. Haver. Goodbye, friend.
Shalom, Haver.
Shalom, Haver. Lebe wohl, mein Freund. Die Abschiedsworte Clintons werden danach zum geflügelten Wort in Israel. Die Musikerlegende Arik Einstein greift sie auf in seinem Song. Eine Hommage an Rabin und ein Abschied von einem Mann und seinen Visionen für sein Land. Mit Rabin stirbt auch die Hoffnung auf Frieden im Land. Rabins Nachfolger Shimon Peres vermag die Stimmung nicht mehr zu drehen. Ein halbes Jahr später, im Mai 1996, gewinnt Benjamin Netanyahu die Parlamentswahlen und wird erstmals Ministerpräsident. Zeitgleich nimmt die Gewalt zu. Israel weitet den Bau von jüdischen Siedlungen im Westjordanland aus. Im Jahr 2000 bricht die zweite Intifada aus. Palästinensische Selbstmordattentäter reißen in den Folgejahren Hunderte von Menschen mit sich in den Tod. Fast wöchentlich gehen Busse in die Luft. Seither lassen sich in Israel mit dem Thema Sicherheit Wahlen gewinnen und niemand hat davon so sehr profitiert wie Benjamin Netanyahu, sagt der Soziologe Schneider.
Der radikale Rechtsruck, glaube ich, in der israelischen Politik und Gesellschaft hat mit diesen Terroranschlägen begonnen. Das war auch der Beginn der politischen Karriere von Netanyahu, der natürlich bei jedem Terroranschlag sofort dabei war. Wir haben es immer schon gewusst, wir haben keinen Partner und so weiter. Und auch die Menschen sind von diesem Zeitraum geprägt. Da ist was gekippt.
Warum ist das, was so hoffnungsvoll mit einem Handschlag zwischen Erzfeinden in Washington begann, gescheitert? Die Antwort darauf ist nicht einfach.
Die Idee von Oslo war die einer vertrauensbildenden Maßnahme über mehrere Jahre hinweg.
Erklärt Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Was sich aber gezeigt hat, ist, dass in dieser Übergangsphase ist der Prozess anfällig für die Feinde des Osloer Abkommens. Also es gab auf beiden Seiten immer noch starke Gegner einer Kompromisslösung, einer Teilung in ein palästinensisches, in ein israelisches Gebiet. Und diese Gegner gewannen während dieser Zeit, während der Übergangszeit der 5 Jahre Auftrieb.
Das bisschen Vertrauen, das mühsam mit dem Osloer Abkommen aufgebaut worden war, wird untergraben. Und die wichtigsten Streitpunkte wurden außen vor gelassen. Das sei ein Fehler gewesen, ist Lintl heute überzeugt.
Die großen Punkte, die noch unklar waren zwischen den Parteien, was geschieht mit den Siedlungen, was wäre eine mögliche Grenzziehung für einen palästinensischen, für einen israelischen Staat, dürfen die palästinensischen Flüchtlinge zurückkehren, kann man Jerusalem teilen oder nicht, diese wurden ausgeklammert auf eine Zeit nach Oslo und schwebten damit quasi immer über den Dingen und die Gegner konnten die instrumentalisieren, weil sie sagten, wir wollen diese Dinge alle nicht.
25 Jahre und zahlreiche Verhandlungsrunden, Friedensinitiativen, eine Intifada und mehrere Gaza-Kriege später gibt es weder einen unabhängigen palästinensischen Staat, noch ist ein Ende der Besatzung absehbar. Im Gegenteil, mit jedem Tag scheint die Wahrscheinlichkeit einer Staatsgründung Palästinas geringer zu werden.
I have determined to officially recognize Jerusalem as the capital
2017 erkannte US-Präsident Donald Trump Jerusalem offiziell als Israels Hauptstadt an und kassierte damit eine der strittigsten Fragen im Nahostkonflikt einfach ein. Heute müssen die Palästinenser enttäuscht mit ansehen, wie Israel ein Abkommen nach dem anderen in der Region schließt. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Aktuell laufen Gespräche mit dem Sudan. Die jahrzehntelang beschworene panarabische Solidarität bröckelt. Seit der Machtergreifung der radikal-islamischen Hamas 2007 im Gazastreifen sprechen die Palästinenser allerdings auch nicht mehr mit einer Stimme. Raketenbeschüsse aus Gaza sind seither in Israel Alltag. Und der fortschreitende Siedlungsbau im Westjordanland macht einen zusammenhängenden palästinensischen Staat mittlerweile schwer vorstellbar. Wäre alles anders gekommen, wenn Rabin damals nicht ermordet worden wäre? Der Soziologe Nathan Schneider bezweifelt das.
Ich glaube, er wäre bei den nächsten Wahlen nicht mehr wiedergewählt worden und Netanyahu hätte die Wahl gewonnen. Und wir wären genauso da, wo wir heute sind. Das sah man auch bei den Umfragen. Man brauchte ihn gar nicht zu ermorden. Also er wäre wahrscheinlich abgewählt worden.
War der Mord an Rabin also ein Wendepunkt in der israelischen Geschichte?
Dies war das Ende dieser Illusion der Zwei-Staaten-Lösung, ne, die wirklich jetzt heute vom Tisch ist. Die wird zwar noch, was weiß ich, von der EU noch als Formel irgendwie benutzt und von der Demokratischen Partei in Amerika als Formel benutzt, aber das ist gelaufen.
Bis heute versammeln sich viele Israelis Anfang November zu einem Gedenken auf dem Platz der Könige in Tel Aviv, der heute Yitzhak-Rabin-Platz heißt. Denn auch wenn Rabins Friedensplan nie umgesetzt wurde, die Menschen trauern um die verlorene Hoffnung und um einen Mann, den es so in der israelischen Politik seitdem nicht mehr gegeben hat.
Was er so ausgestrahlt hat, war, dass er sehr ehrlich war.
Sagt Eliana Idov, deren Buchladen direkt an dem Ort liegt, wo sich alles vor 25 Jahren ereignete.
Für mich und für Leute, die ich kenne, meine Freunde, war das eine Zeit der Hoffnung.
Dabei war Yitzhak Rabin kein Pazifist gewesen. Seine Karriere hatte er als Soldat im Unabhängigkeitskrieg begonnen. Er gilt als einer der ruhmreichen Helden des Sechstagekrieges im Juni 1967. Als Ministerpräsident sei Rabin dann zu der Überzeugung gelangt, dass allein Frieden die beste Sicherheitsgarantie für Israel ist, sagt der Wissenschaftler Peter Lintl.
Der Rabin hatte die Glaubwürdigkeit, er galt eigentlich als harter Hund, wenn man so salopp sein darf, als harter Hund im Militär. Und deswegen haben auch viele Israelis ihm geglaubt, dass wenn er einen Frieden schließen will, dann kann er auch trotzdem für die Sicherheit des Staates Israels garantieren und haben ihm auch geglaubt, dass der Frieden dann ein Stück weit möglich wäre.
Ein Mann wie Rabin fehlt heute. Das ist auch die Diagnose des Soziologen Nathan Schneider. Jemand, der mutige Entscheidungen trifft und sein Volk davon überzeugen kann, sich auf Zugeständnisse und Risiken einzulassen, ohne die ein Frieden nicht möglich ist.
Es war etwas in seiner ruhigen Haltung und die Autorität, die er mitgetragen hat, die, sagen wir mal, auch die rechte Seite so wahnsinnig wild. Also ich meine, er ist ja nicht zufällig ermordet worden. Er ist ermordet worden, weil er eben diese Autorität innehatte.
Im Jackett von Yitzhak Rabin fand man später einen blutverschmierten Zettel mit dem Text der israelischen Friedenshymne. Noch Minuten vor seinem Tod hatte er sie euphorisch mitgesungen.
Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell. 25 Jahre nach dem Attentat auf Israels Ministerpräsident. Was der Mord an Yitzhak Rabin für den Nahostkonflikt bedeutet. Eine Sendung von Ina Rotscheid. Redaktion Laura Esslinger.